Schön, dass ihr da seid. Ich kann mich trotzdem noch kurz vorstellen. Mein Name ist Merle Stöver. Ich war bei euch schon mal zu Besuch 2017 mit einem anderen Vortrag und ich glaube 2021. Und jetzt zum ersten Mal mit diesem Thema zu sozialdarwinistischen Zuständen tödlicher Gewalt gegen obdachlose Menschen. Und ich trage dazu vor allem vor, weil ich zu diesem Thema seit mehreren Jahren forsche und eine Kolumne für die Jungle World dazu schreibe. Genau, und in den letzten Monaten habe ich angefangen, dazu auch Vorträge zu halten, weil ich auch der Meinung bin, dass wir in unseren politischen Kontexten mehr über Wohnungslosigkeit sprechen müssen und auch über Sozialdarwinismus als Ideologie. Ich spreche ungefähr eine Stunde, denke ich, beziehungsweise ich gucke jetzt ausnahmsweise mal auf die Uhr. Ungefähr eine Stunde und dann können wir danach einfach direkt in die Diskussion übergehen. Oder wir machen eine kurze Pause. Ich glaube, jetzt in der Runde geht das auch ohne Pause. Können wir einfach schauen. In den letzten Wochen und Monaten gab es mehrfach Schlagzeilen über Angriffe auf obdachlose Menschen, zuletzt im sächsischen Torgau. Da hatten 8 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren einen obdachlosen Mann mit Behinderung misshandelt, ihre Tat gefilmt und das Video dann in sozialen Medien geteilt. Genau mit diesem Tathergang erinnert diese Tat mich zumindest an viele andere Taten, von denen ich gelesen habe, und aber auch der öffentliche Umgang mit dieser Tat erinnert an viele andere Taten. Also es gibt immer erst so ein ganz großes Entsetzen, dass sowas bei uns möglich sei, und dann flacht es aber relativ schnell wieder ab, und am Ende passiert nichts. Also Fragen von unmittelbaren und wirksamen Schutz für obdachlose Menschen werden einfach auch nach solchen brachialen Misshandlungen einfach nicht geführt. Und genau darum soll es auch in dem Vortrag gehen, also warum diese Taten passieren, was die Motivationen der Täter sind, aber auch um ganz grundsätzliche Fragen soll es sich heute drehen. Das ist zum einen die Frage für mich, was Menschen befähigt, in ihrem Gegenüber, also in einem anderen Menschen, eine derartige Wertlosigkeit festzustellen, dass sie bereit sind zu erniedrigen, zu misshandeln und zu töten. Und zum anderen ist es für mich aber auch die Frage, was für gesellschaftliche, historische und psychosoziale Prozesse dazu führen, dass es eben auch kaum Reaktionen auf die Gewalt, aber auch auf den Tod von wohnungslosen Menschen gibt. Und ich glaube, um Antworten darauf zu finden, muss man sich durch einiges durcharbeiten. Also einmal durch die historischen Kontinuitäten der Verfolgung, durch die Ideologie und ihre Tradierung, aber eben auch durch die Psyche, einmal derer, die zuschlagen und töten, aber eben auch durch die Psyche derer, die beim Anblick von bettelnden Menschen den Kopf senken und so tun, als wären sie eben nicht da. Genau das will ich in dieser Stunde versuchen. Also ich will über tödliche Gewalt gegen wohnungs- und obdachlose Menschen sprechen, aber eben vor allem über die Täter und ihre Motive und Hintergründe. Und ich will versuchen, das auch in diesen langen Linien der Ausgrenzung zu verorten. Und vielleicht ein kurzer Disclaimer vorweg, auch wenn natürlich der Titel schon sagt, tödliche Gewalt gegen wohnungslose Menschen, will ich das zumindest einmal explizit sagen. Ich spreche auch explizit über die Gewalt, aber eben nur dann, wenn ich der Meinung bin, dass es zu einem Mehrwert für das Verständnis beiträgt. Also ich glaube, wir können uns mit diesem Thema nicht beschäftigen, ohne über den Hergang dieser Gewalt zu sprechen, weil eben gerade in diesen Tathergängen auch vieles sich immer offenbart. Und ich werde es heute anhand von verschiedenen Fallbeispielen oder von verschiedenen Geschichten tun. Über die wohnungslosen Menschen, über die ich heute spreche, gibt es immer relativ wenig Wissen. Also das werde ich auch versuchen sichtbar zu machen. Über die Täter und über den Tathergang wiederum gibt es immer relativ viel, was daran liegt, wie solche Akten angelegt sind, also Strafverfahrensakten, aber auch wie über diese Taten im Anschluss gesprochen wird. Genau, und ich will auch mit einem Fall oder ja vielmehr einer Lebensgeschichte anfangen. Der ist jetzt nicht aus der Region hier, aber ich würde sagen, dass er relativ prototypisch für diese Gewalt steht. Und das ist die Geschichte von Klaus-Dieter Gericke, über die ich sprechen möchte. Herr Gericke, also dieses Bild, das ihr seht, ist aus einem Projekt in Mecklenburg-Vorpommern, das die Geschichten von Opfern rechter Gewalt aufbereitet hat oder so viele Informationen wie möglich zusammengetragen hat. Herr Gericke wuchs in der DDR im Greifswalder Brinkhof auf. Das war ein heruntergekommener Wohnkomplex, der früher als Armenhaus diente. Kinder, die im Brinkhof aufgewachsen sind, landeten für gewöhnlich danach auf der Sonderschule und arbeiteten dann nach der 8. Klasse entweder im Schlachthof oder bei der Müllabfuhr. Und das war bei Herrn Gericke genauso. Er ging dann später zu Gelegenheitsarbeiten über. 1973 griff die Volkspolizei den 19-Jährigen genau wegen dieser Gelegenheitsarbeiten auf und er wurde auf der Grundlage des Paragraphen 249, also dem sogenannten asozialen Paragraphen der DDR, wurde er zu Arbeitserziehung im Arbeitshaus verurteilt. In dem Urteil hieß es damals, dieses Zitat, parasitäre Leben auf Kosten der Gesellschaft könne nicht geduldet werden. Und diese harte körperliche Arbeit und militärischer Drill im Arbeitshaus sind dann für Klaus-Dieter Gericke der Beginn von ungefähr 20 Jahren, die er mit nur kurzen Unterbrechungen in den Straf- und Zwangseinrichtungen der DDR verbringt. Später verliert er eine Arbeit wegen Verletzungen der sozialistischen Arbeitsdisziplin. Es folgen dann weitere Haftstrafen wegen Diebstählen und dem vermeintlichen asozialen Verhalten. Und nach Zusammenbruch der DDR verdient Herr Gericke dann sein Geld mit Pfandsammeln. Später erhält er Sozialhilfe und eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Und die meiste Zeit lebt er aber auf der Straße. Am 23. Juni 2000 waren drei junge Erwachsene, zwei 18-jährige Frauen und ein 21-jähriger Mann in der Greifswalder Innenstadt unterwegs. Sie haben dort Klaus-Dieter Gericke entdeckt. Also sie kannten ihn auch vorher schon als obdachlosen Mann, der eben in der Stadt unterwegs ist und haben ihn dann verfolgt mit dem Ziel, ihn auszurauben. Und als der Haupttäter anfing, auf Herrn Gericke einzuschlagen, hielt noch ein Autofahrer und bot Herrn Gericke Hilfe an, der die aber ablehnte mit den Worten, Chef, so ist das Leben. Danach misshandelten die drei ihn über 2 Stunden mit Schlägen und Tritten. Dazwischen pausierten sie, während er schon eigentlich schwer verletzt am Boden lag. Sie tranken Bier, machten sich über ihn lustig, beleidigten ihn, berichteten anderen Jugendlichen, dass sie einen Penner wegschlagen. Und Klaus-Dieter Gericke verstarb in dieser Nacht noch am Tatort, also am 24. Juni 2000. Und das Motiv dieser Tat hat sich, würde ich sagen, eigentlich durch diese wiederholte Beleidigung als vermeintlicher Penner oder Assi ziemlich deutlich ausgedrückt, wurde vom Gericht aber nicht als politisches Motiv anerkannt. Begründet wurde es damit, dass die Jugendlichen ihn schließlich hätten überfallen wollen, also dieser Überfall quasi im Mittelpunkt der Tat stand. Klaus-Dieter Gericke wurde also arm geboren, verbrachte sein ganzes Leben in den Zwangseinrichtungen der DDR und auf der Straße, weil er eben arm war und sich ja den Erfordernissen der Leistungsgesellschaft nicht unterwerfen konnte oder wollte und wurde getötet, weil er 3 jungen Menschen als asozial galt. Auf die Tat reagierte die Zivilgesellschaft in Greifswald bestürzt. Es folgte eine Gedenkkundgebung, ein Schweigemarsch. Es gab einen Spendenaufruf der Kirche für eine würdige Beerdigung, die dadurch dann finanziert wurde. Und plötzlich wirkte es so, als wäre Klaus-Dieter Gericke quasi der beste Freund des Oberbürgermeisters gewesen. Und was dann den einen in Greifswald als Zeichen der Hoffnung galt, rief bei den Bekannten von Klaus-Dieter Gericke eher Resignation hervor. Andere obdachlose Menschen bewaffneten sich aus Angst vor weiteren Angriffen. Immerhin war auch der Bruder von Klaus-Dieter Gericke, Rainer Gericke, wenige Monate zuvor in Greifswald ermordet worden. Vermutlich auch aus sozialdarwinistischen Gründen. Die Täter wurden aber nie verurteilt. Als dann wenige Monate später im November 2003 Neonazis den Obdachlosen Eckhard Rütz in Greifswald, also auch in Greifswald, ermordeten, war der öffentliche Aufschrei schon nicht mehr ganz so groß. Jetzt überwog eher die Sorge um das Image der Stadt und, was ich auch relevant finde, als Todesopfer rechter Gewalt erkennt der deutsche Staat keinen von den genannten an. Ich will nochmal auf diesen Satz zurückkommen von Klaus-Dieter Gericke, den ich zitiert habe, dieses Chef, so ist das Leben. Also was er gesagt hat zu einem Zeugen der Tat, der ihm Hilfe angeboten hat. Was verbirgt sich hinter diesem Satz? Es ist auf jeden Fall der einzige Satz, der von Klaus-Dieter Gericke bekannt ist aus der Tatnacht. Also das einzige Selbstzeugnis, das irgendwas über ihn und seine Wahrnehmung dieser Gewalt verraten kann. Ich würde auch sagen, dass dieser Satz auf schmerzhafte, brutale und ja den Betroffenen sehr bekannte Kontinuitäten der Gewalt hinweist. Also dieses »So ist das Leben«. Also der Satz zeigt quasi die Kontinuitäten der Gewalt im Leben von Klaus-Dieter Gericke auf, der eben sein Leben lang arm war und an dem die große Erfolgsgeschichte der deutsch-deutschen Transformation vorbeigezogen war. Und er verweist auch wenn ich jetzt diesen Satz nicht maßlos überzeichnen will, auf die lange Geschichte der Verfolgung und Gewalt gegen wohnungslose Menschen, für die es verschiedene Begriffe gibt, Obdachlosenfeindlichkeit, Sozialdarwinismus, Sozialchauvinismus. Und ich komme später nochmal auf den Mord an Klaus-Dieter Gericke zurück. Ich würde jetzt zum Anfang erstmal ein paar allgemeine Dinge in Bezug auf Gewalt gegen Wohnungs- und vor allem obdachlose Menschen sagen, weil ich mich natürlich hauptsächlich in meiner Forschung mit Tötungsdelikten beschäftige und das ja nur die Spitze des Eisberges ist. Und die Gewalt, die den Alltag von vielen obdachlosen Menschen prägt, zumindest für sie allgegenwärtig ist und verschiedene Formen annimmt. Obdachlose Menschen erleben Gewalt direkt und unmittelbar durch andere Menschen. An der Stelle sprechen wir von personaler Gewalt. Und diese Gewalt reicht von Tritten vors Schienbein, vom Wegtreten des Kaffeebechers über Beleidigungen, Drohungen, Schubsen, Nötigungen, die Zerstörung des Eigentums der Betroffenen, Diebstahl und Raub bis zu schwerer körperlicher Gewalt, dem Anzünden von Schlafplätzen bis eben hin zu Tötungsdelikten. Und zeitgleich erleben die Betroffenen aber auch strukturelle Gewalt, also den Ausschluss zum Beispiel aus dem Gesundheitssystem, die Verdrängung aus Innenstädten und von öffentlichen Plätzen, die krasse Unterfinanzierung von Notübernachtungen und teils sogar den Ausschluss vom Recht an Wahlen teilzunehmen. In Sachsen und im Saarland zum Beispiel dürfen obdachlose Menschen immer noch nicht kommunal wählen. Ich glaube, in Baden-Württemberg seit 2024 dürfen sie erst. Also es wurde erst kürzlich geändert hier. Also strukturelle Gewalt bezeichnet weitestgehend die Schaffung von gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen und Strukturen, die eben Menschen benachteiligen und ausschließen und sie zum Teil auch lebensbedrohlichen Umständen aussetzen. Also wie ja auch die Kältetoten jedes Jahr zeigen. Es ist die Frage nach den Verhältnissen, also die wir gleichzeitig ja aber auch gar nicht wirklich komplett von personaler Gewalt, also von direkter und unmittelbarer Gewalt trennen können, aus zwei verschiedenen Gründen. Immerhin sind die Betroffenen nach Gewalttaten oft direkt von einer zum Beispiel Benachteiligung in ihrer Gesundheitsversorgung betroffen oder bei den Sicherheitsbehörden. Und gleichzeitig muss auf der Täterseite dieser Zusammenhang zwischen personaler und struktureller Gewalt auch als konformistisch verstanden werden. Also durch staatliches Handeln wird vermittelt, dass obdachlose Menschen nicht da sein sollen und quasi die Gewalt hat, die tatsächlich dazu führt, dass obdachlose Menschen eben nicht mehr sind, kann als konformistische Übersetzung eben dieses in die Praxis gelten. In vielen Fällen gehen die Betroffenen nicht zur Polizei. Dadurch wird der Großteil der Gewalt, die wohnungslose Menschen erfahren, eben auch nicht dokumentiert und nicht verfolgt. Das hat verschiedene Gründe. Viele erleben bei der Polizei eine sekundäre Viktimisierung, also sie werden nicht ernst genommen. Sie erleben, dass Ermittlungen ausbleiben. Sie befürchten eine Schuldumkehr durch die Polizei. Und natürlich ist diese Zurückhaltung gegenüber der Polizei auch gar kein Wunder. Also viele obdachlose Menschen kommen mit der Polizei vor allem dann in Kontakt, wenn es um Platzverweise geht, um Hausverbote oder andere Formen von Verdrängung oder im Rahmen von Repressionen und Zwangsmaßnahmen. Und gleichzeitig, und das ist nicht weniger wichtig, befürchten viele Betroffene, wenn sie anzeigen, dass es zu Konsequenzen durch den Täter oder sein Umfeld kommen kann. Also dadurch, dass sie eben keine Wohnung als Schutzraum haben, sondern oft am selben Ort im öffentlichen Raum anzutreffen sind, sind sie Racheakten schutzlos ausgeliefert. Dementsprechend ist eben das Dunkelfeld auch sehr groß bei dem, womit wir uns heute beschäftigen. Das ist aber natürlich bei Tötungsdelikten, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, anders. Die werden natürlich Polizei bekannt, einfach dadurch, dass jedes Tötungsdelikt überhaupt durch die Polizei untersucht werden muss. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, also das ist so der Dachverband der oder vieler Organisationen der Wohnungslosenhilfe, erfasst tödliche Gewalt anhand von einer systematischen Presseauswertung. Also sie sammeln quasi alle Fälle, über die in Zeitungen berichtet wird, seit 1989. Und seit eben Beginn der Erfassung, also seit 1989, erfasst die BAGW mindestens 689 Tötungsdelikte an wohnungslosen Menschen. Warum mindestens? Nicht über jeden Toten wird in der Zeitung berichtet. Nicht jeder Fall wird weiterverfolgt. Also zum Beispiel, ob es ein Tod durch Fremdeinwirkung war oder nicht. Aber wir sprechen über 689 Tötungsdelikte mindestens. Und ich will versuchen, diese Zahl noch ein bisschen greifbarer zu machen, weil das so eine hohe Zahl ist, bei der man nicht so richtig weiß, was man damit tun soll. In vielen Fällen waren die Täter selbst auch wohnungslos. Das betrifft mit 382 Fällen mehr als die Hälfte aller Tötungsdelikte. Und bei denen kann man, also zumindest bei vielen davon, kann man davon ausgehen, dass die Tathintergründe ein bisschen anders gelagert sind. Also es sind oft eskalierte Streitsituationen. Es geht oft um Kämpfe, um knappe Ressourcen, also Schlafplätze, Bettelplätze, Konsumgüter. Also ich würde, ohne dass ich an der Stelle in die Tiefe gehen kann, erstmal sagen, dass hier die Umstände die zentrale Rolle spielen. Also Umstände, unter denen Menschen ohne Wohnung leben, unter denen sie konkurrieren müssen, unter denen ihnen Unterstützung verwehrt wird oder in denen auch der Verrohung nur mit mehr Repression begegnet wird. Und natürlich ist es nicht so absolut, wie ich es jetzt sage. Natürlich gibt es auch unter wohnungslosen Menschen Taten, die rechtsmotiviert sind, die rassistisch sind, antisemitisch sind. Aber natürlich auch Tötungsdelikte, die anderen Wohnungslosen gegenüber sozialdarwinistisch sind. Aber ich glaube, als Rahmen, um diese Zahlen zu erfassen, ist das zumindest schon mal so ein Eindruck. Und diese übrigen 307 Tötungsdelikte wurden eben von nicht wohnungslosen Personen gegenüber wohnungs- und obdachlosen Personen verübt. Von diesen 307 erkennt der deutsche Staat aktuell 17 als Todesopfer rechter Gewalt an und die Amadeo-Antonio-Stiftung in ihrer Chronologie 39, also mehr als doppelt so viele. Ich will an der Stelle nicht sagen, dass alle 307 Fälle politisch motiviert waren. Dafür habe ich auch zu viele dieser Akten selbst gelesen. Aber ich gehe schon davon aus, dass beide Zahlen deutlich zu niedrig sind. Genau, und jetzt bin ich aber auch gar nicht irgendwie die größte Freundin von solchen Statistiken und auch keine Expertin für diese ganzen Klassifikationsfragen von rechter Gewalt. Deshalb will ich das hier nur kurz erwähnen. Ich glaube aber, dass man aus der Diskrepanz, also zwischen dieser hohen Gesamtzahl und den anerkannten Todesopfern rechter Gewalt, trotzdem was ableiten kann, was auch für meine Frage nach Tatmotivation relevant ist. Zum einen zeigt diese Diskrepanz, dass sich diese Taten oft an einer Schwelle zwischen gesellschaftlicher Mitte und radikaler Rechter bewegen, also dass sozialdarwinistische Überzeugungen und Motive der sogenannten Mitte eben nicht fremd sind und auch da Niederschlag finden. Also es gibt eine Übersetzung von Ideologiefragmenten in die Praxis, nämlich eben in diesen Akt der Gewaltausübung. Und was aber diese Zahlen auch zeigen, ist, dass die Betroffenen nach ihrem Tod weiterhin marginalisiert sind. Also dass nur in wenigen Fällen es eine Auseinandersetzung mit Motiven und Hintergründen gibt, die dann eben auch möglicherweise zu einer anderen Form von Anerkennung und Erinnerung führen könnten. Ich würde sagen, in den meisten Fällen findet einfach gar keine Auseinandersetzung mit den Taten statt. Und auch das ist natürlich ein Symptom dieser kollektiven Ignoranz gegenüber wohnungs- und obdachlosen Menschen. Genau, ich will aber heute vor allem über die Hintergründe der Taten sprechen, also gar nicht so über diese Zahlen, sondern über Äußerungen der Täter, über Motive, Motivationen und Tathergänge. Ich will die zentralen Motivationen diskutieren und in ideologischen und historischen Texturen verorten. Und ich mache das in meiner Forschung, also in meinem Dissertationsprojekt, anhand von Ermittlungs- und Strafverfahrensakten. Ich habe mittlerweile über 100 dieser Akten angeguckt und ausgewertet und mir quasi sämtliche Aussagen, Briefe, Vernehmungen von den Tätern, Gutachten über die Täter angesehen. Genau, das ist quasi die Grundlage, auf der ich das heute tun will. Vielleicht ganz allgemein nochmal, es sind vor allem junge Männer, die misshandeln und töten. Also ihr merkt, ich gender das Ganze männlich, das liegt nicht daran, dass ich generell nur im generischen Maskulinum spreche, sondern wir sprechen einfach nur über Männer oder fast nur über Männer, die eben misshandeln und töten. Also dieses Geschlechterverhältnis ist eindeutig. Diese Männer agieren meistens in Gruppen. Sie sind oft während der Taten alkoholisiert und verüben die Gewalt oft abends oder nachts. Wenn Frauen beteiligt sind, stehen sie meistens in so einer Komplizinnenschaft zu den weiteren Tätern und übernehmen eher passivere Rollen, also das Halten der Jacke der Täter, Anfeuern, Schmiere stehen oder Zutreten auf Kommando. Im Übrigen sind auch die meisten Opfer männlich. Das liegt vor allem aber an den Verhältnissen in der Wohnungslosigkeit. Also Frauen sind deutlich häufiger in verdeckter Wohnungslosigkeit, kommen bei Bekannten unter oder gehen gewaltvolle Verhältnisse mit Männern ein, um eben nicht auf der Straße schlafen zu müssen. Wenn wohnungslose Frauen aber doch Opfer von tödlicher Gewalt auf der Straße werden, dann sind diese Taten in vielen Fällen mit sexueller Gewalt verbunden. Was die tödliche Gewalt gegen wohnungslose Menschen auszeichnet und was ich in fast allen Fällen finde, ist die lange Dauer der Misshandlungen. Also sie dauern oft mehrere Stunden an. Manchmal hören die Täter auf, kehren später oder am nächsten Tag zurück. Sie nutzen ja alle erdenklichen Gegenstände als Waffen für die Misshandlung und oft erinnert die Zurichtung des Opfers an Folterdelikte. Geplant sind dabei aber die wenigsten Taten. Bei den meisten sprechen wir von Gelegenheitsverbrechen, also die Täter stoßen mehr oder weniger zufällig auf ihr Opfer. dass eben durch diesen erzwungenen Aufenthalt im öffentlichen Raum der Gewalt schutz- und wehrlos ausgeliefert ist. Aber, also, dass sich so eine Gelegenheit bietet, also fern von Überwachungskameras oder anderen Einrichtungen, die die Strafverfolgung erleichtern würden, heißt nicht, dass die Betroffenen Zufallsopfer sind, wie es eben vor Gericht häufig dargestellt wird. Also es ist kein Zufall, dass ausgerechnet sie Opfer der tödlichen Gewalt werden. Sie sind nicht einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort, sondern sie werden misshandelt und getötet, weil sie obdachlos sind. Und genau das will ich anhand von drei zentralen und wiederkehrenden Tatmotivationen beschreiben, die ich bisher in der Auseinandersetzung mit diesen Fällen gefunden habe. Das erste dieser Elemente, also genau, es sind drei insgesamt, das erste beschreibe ich als Vigilantismus, also als Selbstjustiz. Und ich will diese Elemente, wenn ich sie vorstelle, immer auch mit einem Fall verbinden, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich das quasi in der Praxis anzugucken und zu erklären, was ich hier beschreibe. Und ich sage auch dazu, der Fall, den ich für dieses Element kurz vorstellen möchte, ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es sich um einen Einzeltäter handelt, was auf jeden Fall nur sehr selten der Fall ist. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Tat, über die ich jetzt spreche, ganz gut zeigen kann, was eben dieses Element von Vigilantismus ausmacht. Genau. Vielleicht ganz kurz, es ist ein Fall, der bisher unbekannt ist. Also ich habe auch mit Leuten, die antifaschistisch auch in Lübeck selbst aktiv waren, gesprochen. Genau, ich glaube, das ist besser. Ich habe mit Leuten in Lübeck gesprochen, die wiederum aber diesen Mord noch nicht mal mitgeschnitten haben zu der Zeit. Dieses Foto, das ich von Werner Schöntaube verwende, ist das einzige, das ich von ihm gefunden habe. Und das stammt aus den Lübecker Nachrichten. Ich beschreibe den Fall kurz. Ein 49-jähriger Lübecker entdeckte im April 91, dass an seinem früheren Angelplatz an der Wakenitz, also das ist der Fluss, der durch Lübeck fließt, mittlerweile obdachlose Menschen schliefen. Wenige Wochen später nahm er seine Pistole, er war Sportschütze, fuhr wieder an diesen Ort und warf dann nachts Steine in die Nischen der dortigen Brücke, von denen er davon ausging, dass sie als Schlafplatz dienten. Mit seiner Pistole schoss er dann in die Deckenleuchten der Brücke und Werner Schöntaube, der eben dort seinen Schlafplatz hatte, kam aus der Nische und mit der Frage, wann Herr Schöntaube das letzte Mal gebadet habe, zwang der Täter ihn dann mit vorgehaltener Waffe in das nur 10 Grad warme Wasser der Wakenitz zu springen und sich vor seinen Augen zu waschen. Er drohte ihn zu töten, wenn er ihn dort wiedersehe, und kehrte dann am 10. Mai 91 nochmal an diesen Ort zurück, wieder spät nachts, wieder mit seiner Pistole, um den Erfolg seiner Drohungen zu überprüfen. Und als er dann gesehen hat, dass Werner Schöntaube diese Nische in der Brücke weiterhin als Schlafplatz nutzte, schoss er zweimal mit der Pistole in die Nische. Werner Schöntaube, der durch diese Schüsse schon verletzt war, kam heraus. Der Täter schlug auf ihn ein und erschoss Herrn Schöntaube schließlich. Und wie gesagt, für diesen Fall, also für Herrn Schöntaube, gibt es kein Gedenken bisher, keinen Ort, keine Veranstaltung und nichts. Und diese Tat wurde auch nie als politisch motiviert bewertet. Ich finde aber, dass die, also gerade für diese Form von Selbstjustiz prototypisch scheint. Und das ist was in etlichen Fällen vorkommt. Also es gibt in etlichen Fällen Äußerungen der Täter im Nachgang, die ihre Motivation oder Legitimation der Tat in so einem Spektrum von Selbstjustiz und Rache verorten. Also sie schreiben dem Opfer vermeintliche Devianz, also Abweichung zu und sehen sich dann selbst in der Rolle der Richtenden und Strafenden. Und diese Devianz oder diese Zuschreibung von Devianz bezieht sich manchmal auf ein konkretes oder vermeintlich konkretes Vergehen. Meistens heftet sie sich aber eher an die simple Tatsache von der Obdachlosigkeit, der Arbeitslosigkeit oder zum Beispiel einer Suchterkrankung. Also die angebliche Abweichung beschreibt etwas, das in den Augen der Täter nicht sein darf und bestraft und ausgetrieben gehört. In den Akten gibt es dafür so einen wiederkehrenden Ausdruck. Da steht dann immer, die Täter hätten dem Opfer einen Denkzettel verpassen wollen. Also die Täter fühlen sich berufen, ihr Opfer für etwas mit körperlicher Gewalt und Erniedrigung zu bestrafen und glauben, dass sie eben selbst diese Rolle übernehmen dürfen. Und in manchen Fällen verbindet sich diese Gewalttat dann mit so einem Moment von militärischem Drill. Also zum Beispiel jetzt wie in dem Fall von Werner Schöntaube, dass er gezwungen wurde, in den Fluss zu springen und sich eben vor den Augen des Täters zu waschen. Es gibt aber auch Fälle, in denen das Gegenüber angeherrscht wird, auf Kommando Liegestütze und andere Leibesübungen auszuführen. Oder Fälle, in denen ein Verhör imitiert wird, in dem quasi vermeintlich falsche Antworten mit Schlägen und Tritten bestraft werden. Also während die Täter dem Staat oder anderen Obrigkeiten Untätigkeit unterstellen, sehen sie sich selbst in der Position der Richtenden und Exekutiven gleichermaßen. Also dieses erste Element umfasst schon so eine Vorstellung davon, über das Leben und den Tod anderer richten zu dürfen. Genau, ich will versuchen, das nochmal an der Stelle ein bisschen einzuordnen oder in so sozialpsychologischen Überlegungen zu diskutieren. Die Bielefelder Mitte-Studie erhebt alle 2 Jahre Daten zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit anhand von so Interviewbefragungen, also die teilweise telefonisch durchgeführt werden, teilweise in Persona. Und zu den Aussagen, zu denen sich die Befragten eben dann im Rahmen dieser Studie positionieren müssen, gehört auch die Aussage, bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden. Und dann hat man quasi so eine Skala, auf der man sich zu dieser Aussage verorten soll. Und dieser Aussage, also bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden, stimmen relativ beständig über die Jahre ungefähr 20-25% der Befragten mindestens teils zu. Bei den Fragen, das vielleicht als kleine Fußnote, bei den Items zu Langzeitarbeitslosigkeit fallen die Werte noch wesentlich höher aus. Da gehen die eher über 30%. Ich habe mich aber gefragt, was das für eine Aussage ist. Und ich würde sagen, was hier inhärent ist, also dieser Aussage zuzustimmen, ist der Wunsch, einer unangenehmen Konfrontation zu entgehen, also Menschen zu verdrängen, um selbst eben nicht mehr mit dem Elend der anderen, mit der Bitte um 20 Cent, dem Anblick dessen, was einem ja auch selbst drohen könnte, konfrontiert zu sein. Und gerade das ist aus meiner Sicht auch entscheidend. Also das, was einem selbst drohen könnte, es geht also um Abstiegsängste, also Deprivationsängste. Der Anblick von Obdachlosigkeit konfrontiert Menschen mit ihrer eigenen Angst davor abzusteigen, also der Angst, den Ansprüchen der kapitalistischen Gesellschaft nicht mehr zu genügen. Und ich würde sagen, dabei handelt es sich ja auch um eine regelrechte Panik, die dem Kapitalismus als zweite Seite der Medaille eingeschrieben ist, also als eben Gegenstück zu diesem individuellen Glücksversprechen, also durch individuelle Leistung, das quasi sagt, wer die eigenen Triebe reguliert, wer sich nicht gehen lässt, sondern sich voll und ganz identifiziert mit ökonomischen Forderungen und Versprechen, der kann gewinnen. Aber, und auch das ist ja dem Kapitalismus inhärent, dieses Gewinnen tritt ja für die meisten nicht ein, sondern es geht ums nackte Bestehen, also sich an die Regeln halten, arbeiten, sich den Wecker auf 6 Uhr morgens stellen, produktiv sein, sich fügen und so weiter. Und das alles zu tun und trotzdem nicht zu den GewinnerInnen zu gehören, ist eine Kränkung, die strukturell angelegt ist. In der Psychoanalyse würde man davon sprechen, dass man sich selbst die verdrängten Regungen im anderen austreibt. Also dass die Aggression sich eigentlich gegen die Triebregungen richtet, denen sich das Gegenüber vermeintlich hingibt, die man sich selbst aber nicht erlauben darf. Also das bürgerliche Subjekt ist bei dem Anblick von obdachlosen Menschen mit seinen eigenen Deprivationsängsten konfrontiert, weil es die eigenen Wünsche und Sehnsüchte im Gegenüber austreiben will. Also die Gewalt richtet sich in diesen Fällen gegen das Verbotene, also das Nichtkonforme, gegen die Verlockung des Nichtfunktionierens, der Nichtproduktivität. Also es ist eine Gewalt, die sie ja einen selbst hart machen soll. Und ich glaube, dass es an der Stelle sinnvoll ist, auch nochmal über die Täter zu sprechen und ihre Hintergründe, weil das, glaube ich, an der Stelle ganz entscheidend ist. Viele der Täter oder wahrscheinlich sogar die meisten sind selbst äußerst prekär gestellt. Also sie sind oft arbeitslos, haben die Schule nicht abgeschlossen, mussten selbst teilweise schon Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit machen. Sie sind zum Teil alkohol- und drogenabhängig. Viele sind vorbestraft wegen Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung. Also diese Angst vor dem Abstieg und diese Angst, eben selbst an die Stelle des Gegenübers zu treten, ist für diese Täter eine ganz reale, nahe und drängende Angst. Und ich sage das nicht, um zu entschuldigen, sondern erstmal nur, um zu erklären. Also Formen dieses Vigilantismus stellen quasi eine vermeintliche Hierarchie wieder her, die in dieser Form aber eigentlich keinen Bestand hat. Also die Gewalt dient dem Beherrschen. Der Täter steht im Moment der Gewalt über dem liegenden Opfer und übt Gewalt und Erniedrigung gegen den Menschen aus, den er gerade noch so unter sich verortet. Und das wiederum erinnert mich an die Definition, die Detlef Peukert vorschlägt, um die nationalsozialistische Volksgemeinschaft zu greifen, weil er sie beschreibt mit zwei Stoßrichtungen, die ihr inhärent sind. Nach innen soll quasi diese Volksgemeinschaft die Gesellschaft künstlich zur opferbereiten Leistungsgemeinschaft formieren und nach außen sollte sie Ausmerze und Vernichtung betreiben. Und diejenigen, die eben zu den sogenannten Asozialen gemacht wurden, galten quasi als der gefährliche Feind im Inneren des angeblichen Volkskörpers. Also es geht nicht nur um ein Ideal, sondern eben um Praxis, Ordnung, die sich eben nur durch dieses Tun auch herstellen kann. Und genau das bringt mich zu dem zweiten Element, das ich in den Taten feststelle und von dem ich sagen würde, dass es zentral ist für die tödliche Gewalt gegenüber wohnungslosen Menschen. Ich nenne es immer ein bisschen ungelenk Volksgemeinschaftsdenken. Und diesem Denken, das in quasi ein homogenes, arbeitsames und aufopferungsbereites Volk und eben auf der anderen Seite ein Außen unterscheidet, ist zum einen die Wahrnehmung von wohnungslosen Menschen als unnütz, als unproduktiv und wertlos inhärent, zum anderen aber auch die Markierung als schädlich und potenziell gefährlich für alle die zum Volk oder der sogenannten Volksgemeinschaft zählen. Und das knüpft an die tradierte Stigmatisierung als vermeintlich asozial an. Also die Betroffenen werden außerhalb eben dieser Volksgemeinschaft verortet. Ihre Wohnungslosigkeit wird entweder zu ihrem persönlichen Versagen erklärt oder zu ihrem essentiellen So-Sein. Und die Täter begründen ihre Taten damit, dass ihr Opfer angeblich dem Staat auf der Tasche gelegen hätte, beziehungsweise dass es generell aufgrund seiner Lebenssituation kein Recht hätte zu leben. Also für die Gemeinschaft, und dabei geht es immer ausschließlich um Volk, vermeintlich unproduktiv zu sein, verwirkt in diesem Denken das Recht auf Leben. Und gerade in den Tathergängen schlägt sich genau dieses Element, also dieses Volksgemeinschaftsdenken, eben vor allem in diesen langen und folterähnlichen Misshandlungen nieder, also in dieser teilweise stundenlangen Gewalt. Teilweise gehen die Täter zwischenzeitlich weg, kehren später oder am Folgetag wieder, um weiterzumachen. Sie nutzen alle möglichen Gegenstände als Waffen und es steht immer in Verbindung mit Formen der Erniedrigung, also sowohl verbaler Erniedrigung, aber eben auch erniedrigenden Handlungen, also wie zum Beispiel dem Urinieren auf den Angegriffenen. Und eine Form dieser Erniedrigung ist im Übrigen auch das Filmen der Tat, also wie es auch in diesem Fall in Torgau in Sachsen war. Ich würde sagen, genau, dass dieser Akt des Filmens, der ja auch dem Opfer bekannt ist, oder das bemerkt ja der Mensch, der angegriffen wird, ist ein Teil der Erniedrigung. Genau. Und das ist aus meiner Sicht ein zentrales Merkmal dieser Gewalt gegen obdachlose Menschen, Vorgänge, die zeigen, dass eben nicht immer nur der Tod des Gegenübers im Mittelpunkt steht, sondern das Töten, also dieser Vorgang des sich Erhebens und des Unterwerfens, also die Erniedrigung und Entmenschlichung. Also es geht darum, so zu tun, als wäre das Gegenüber kein Mensch, bis er eben jeder Menschlichkeit beraubt ist. Genau, ich will an der Stelle auch noch mal kurz auf eine Tat verweisen, die zu diesem Element, würde ich sagen, dazugehört. Und das ist der Mord an Norbert Platt, den ich, glaube ich, eingangs ganz kurz erwähnt habe. Zu Norbert Platt liegt mir kein Foto vor. Also weder in den Zeitungen damals gab es Fotos noch anderswo. Norbert Platt lebte in Hessen in einer wohnungslosen Unterkunft und kehrte aber von dort eigentlich einmal im Jahr immer wieder in seine Heimat auf der Insel Usedom zurück, also nach Mecklenburg-Vorpommern. Und so war das auch im Juli 2000. Er hat sich dort an der Kirche in Ahlbeck auf Usedom zum Schlafen hingelegt, als eine Gruppe Jugendlicher auf ihn aufmerksam wurde. Und erst unterhielten sie sich in dieser Gruppe. Norbert Platt hat noch sein Bier mit der Gruppe geteilt. Und dann begannen drei der Jugendlichen auf ihn einzutreten und einzuschlagen. Währenddessen beleidigten sie ihn als Assi und zogen sich dann nach einiger Zeit zurück. Ein paar der Jugendlichen gingen nach Hause, als wäre nichts gewesen. Zwei von ihnen kehrten in den Jugendclub zurück. Das war ein Raum, den die Stadt Ahlbeck den örtlichen Neonazis im Rahmen der akzeptierenden Jugendsozialarbeit als Treffpunkt zur Verfügung gestellt hatte. Und da in diesem, also sie nannten es auch immer der Raum, dort in diesem Raum berichteten sie dann anderen Jugendlichen, die eben dort saßen und Bier tranken, von der Misshandlung. Sie sagten auch, dass es schade gewesen sei, dass sie keine Stahlkappenschuhe angehabt hätten. Und einer der dort Anwesenden war so fasziniert von dem Blut an ihren Schuhen, dass sie im Anschluss nochmal zu dritt zu Norbert Platt zurückkehrten. Und in dieser zweiten Misshandlung, die dann folgte, gingen sie noch brutaler vor. Der Haupttäter sprang auf Herrn Platt herum. Also es geht nicht mehr um Treten, sondern es geht ausschließlich zu dieser Zeit um Stampfen. Und Norbert Platt verstarb noch in dieser Nacht. In den späteren Vernehmungen bezeichneten die vier Täter ihn als asozialen Dreck. Einer sagte, dass es zu seiner Lebenseinstellung gehöre, dass, Zitat, asoziale und Landstreicher unerwünschte Personen seien. Und ein anderer beschreibt in seinen Worten Assis damit, dass sie, Zitat, dreckig sein, auf der Straße lägen und kein Geld hätten und sagt dann, so ein, Zitat, Drecksvolk hätte nichts im schönen Ahlbeck zu suchen. Norbert Platt wurde Jahre später als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Also es ist der erste, über den ich heute spreche, bei dem die Gewalt tatsächlich als politisch motiviert anerkannt wurde. Ich würde dieses Element von Volksgemeinschaftsdenken, also was ja auch dieser Begriff schon sagt, in der Tradition von nationalsozialistischer Ideologie verorten. Deshalb will ich das an der Stelle nochmal ausführen und diese tradierten ideologischen Linien zumindest kurz beschreiben, also die gerade auch dieses Bild von Obdachlosen geprägt haben. Und ich würde sagen, dass historisch sich dieses Bild von Obdachlosen, und also ich spreche bewusst von Obdachlosen und nicht Obdachlosigkeit, sich vor allem zwischen zwei verschiedenen Polen entwickelt hat. Und das ist zum einen die Vorstellung von selbstverschuldeter Obdachlosigkeit, also von so einem lasterhaften Leben jenseits der Arbeits- und Disziplinargesellschaft, die Vorstellung von Arbeitsscheu und Müßiggang. Und das ist eine Erklärung, oder diese Erklärung des Selbstverschuldens betraf im Kaiserreich vor allem alleinstehende obdachlose Männer, die dann als Vagabunden oder Wanderer galten, aber zum Beispiel auch obdachlose Frauen, die meistens entlassene Dienstmädchen waren und denen unterstellt wurde, sich zu prostituieren. Und diese Vorstellung von Selbstverschulden hatte aber auch zur Folge, wie damit umgegangen wurde, nämlich mit Strafe und dem Gedanken der Erziehung zur Arbeit. Und genau, ihr seht hier hinter mir schon das Arbeitshaus Rummelsburg in Berlin. Also das war eine dieser Einrichtungen, in die eben Personen wegen angeblicher Landstreicherei eingewiesen wurden. Und in diesen Arbeitshäusern sollten sie dann durch militärischen Drill, durch Bibelunterricht und vor allem schwere Zwangsarbeit zur Arbeit erzogen worden, also werden. Also die Devise lautete: Wer das Arbeiten erstmal wieder erlernt hat, kehrt quasi zurück in den Schoß des fleißigen Volkes. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite entwickelten vor allem Psychiater am Übergang zur Weimarer Republik andere Ansätze, mit denen sie glaubten, Obdachlosigkeit zu erklären. Sie glaubten, dass soziale Devianz ein Symptom von pathologischer Minderwertigkeit sei, also von etwas Angeborenem. Und weil eben diese vermeintliche Minderwertigkeit angeboren sei, hätten auch natürlich dann Sanktionierung und Umerziehung eigentlich keinen Effekt. Weshalb sie dann stattdessen eine lebenslange Isolierung, also das lebenslange Wegsperren, später Zwangssterilisierung und dann am Ende die Vernichtung von obdachlosen Menschen forderten. Also es sind letztendlich zwei grundsätzliche unterschiedliche Erklärungen, die sich gegenüberstehen. Also auf der einen Seite Selbstverschulden und moralisches Versagen und auf der anderen Seite eben diese angeborene Minderwertigkeit. Und bei den Nationalsozialisten fand letztendlich beides Anschluss. Die Nationalsozialisten haben die Verfolgung von Obdachlosen als vermeintlich asozial, gemeinschaftsfremd und kriminell schon 1933 aktiv organisiert und zum Wahlversprechen erhoben. Schon 1933 haben sie die erste reichsweite Bettlerrazzia durchgeführt. Also sie haben Kneipen, öffentliche Plätze und Nachtasyle durchkämmt und Menschen verschleppt, die sie für Bettler hielten. Die meisten, die eben in dieser Razzia festgenommen wurden, wurden nach wenigen Wochen aus den Gefängnissen entlassen. Andere wurden in Arbeitshäuser, andere Heime und provisorische Konzentrationslager verschleppt. Und in den darauffolgenden Jahren unterschieden die Nationalsozialisten dann in diejenigen, die sie für erziehbar hielten, die dann in Arbeitshäusern oder den sogenannten asozialen Siedlungen eingesperrt wurden und die dort zur Schwerstarbeit gezwungen wurden, und auf der anderen Seite in diejenigen, die sie für erbbiologisch minderwertig hielten und die dann in Psychiatrien, Anstalten, Konzentrationslagern und anderen Einrichtungen verschwanden. Ich will an der Stelle zumindest ganz kurz auf die langjährige Verleugnung der Opfer dieser Verfolgung hinweisen. Menschen, die als asoziale und Berufsverbrecher verfolgt wurden, wurden 1945 in vielen Fällen nicht befreit. Sie blieben in den Zwangseinrichtungen, in Arbeitshäusern, in Psychiatrien Und Anstalten wurden letztendlich von genau den gleichen Fürsorgerinnen auch nach 1945 betreut. Sie erhielten keine Entschädigung, keine Anerkennung. Und als Opfer des Nationalsozialismus wurden sie erst im Jahr 2020 anerkannt. Also warum sage ich das? Ich würde sagen, dass natürlich dann nicht nur die Bilder von Obdachlosen lange Traditionen haben, ja, sondern auch die Ignoranz eben dem Leid gegenüber und die ausbleibende Anerkennung. Und das hat sich auch in beiden postnazistischen deutschen Staaten letztendlich niedergeschlagen. Also Arbeitshäuser blieben in beiden deutschen Staaten, Zwangsunterbringung und Inhaftierung unerwünschter und für asozial erklärter Menschen blieb. Gängelung, Vertreibung und Sanktionierung prägten auch in beiden deutschen Staaten den Alltag wohnungsloser Menschen. Und ich würde sagen, zumindest Letzteres ist nach wie vor der Fall. Was jetzt so ein bisschen diesen beiden Elementen, die ich beschrieben habe, inhärent ist, dass es in beiden Fällen um Hassverbrechen geht. Also sie richten sich nicht nur gegen die individuelle Person, die angegriffen wird, sondern die Taten haben immer auch einen Botschaftscharakter. Und dieser Botschaftscharakter ist quasi eine Drohung, die an die gesamte soziale Gruppe, die eben das Merkmal der Wohnungslosigkeit teilen, gerichtet ist. Also die Taten dienen der Einschüchterung, der Schaffung von Angsträumen und einer kollektiven Viktimisierung. Also diese Botschaft, die auch der einzelnen Tat inhärent ist, ist immer eine, die sich an viele richtet. Also du darfst hier nicht sein, du gehörst hier nicht hin, dir kann dasselbe passieren, wenn du dich daran nicht hältst. Und neben diesem Botschaftscharakter gibt es oft auch so einen Nachahmungscharakter. Also mit der Tat rufen Täter Gleichgesinnte zur Nachahmung auf oder wollen zumindest ihre Zustimmung bekommen. Und auch das ist ja auch wieder diesen Moment, dass die Tat filmen und das Video in sozialen Medien hochladen wieder inhärent, dass es sowohl um eine Botschaft geht, die damit vermittelt wird, aber eben auch um diesen Aufruf zur Nachahmung an die Peers quasi. Und ich habe ja gesagt, ich habe drei Elemente, die eben tödliche Gewalt gegen wohnungslose Menschen auszeichnen. Und das dritte fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ich nenne das dieses Element Verdinglichung. Und es ist eben genau das Element, das in seinen Grundzügen eigentlich mit allem bricht, oder fast allem, manchem, mit vielem bricht, was ich gerade für diese anderen beiden Elemente beschrieben habe. Was ich unter dieses Moment von oder Element von Verdinglichung fasse, sind Tötungsdelikte, die zu den Motiven Raub und Erpressung gehören. Und das sind zwei verschiedene Tatkategorien. Also es ist zum Beispiel das einmalige Ausrauben, dem quasi dann der Mord des Opfers zur Vertuschung dient. Und dazu gehören aber auch Taten, die teilweise eine wochenlange Dynamik zwischen Tätern und Opfern umfassen. Also Fälle, in denen die Täter das Opfer wiederholt aufsuchen, also zum Beispiel immer an dem Tag, an dem das Opfer Sozialhilfe erhält und eben dann die Herausgabe des Geldes erzwingen wollen. Ich will auch genau dafür auch ein Beispiel nennen, nämlich den Fall von Manfred M. aus Halle, bei dem ich auch kein Foto finden konnte und auch nicht den gesamten Namen nennen will, weil eben über diesen Fall nirgendwo mit ganzem Namen berichtet wurde. Der Mord an Manfred M., beziehungsweise Tötungsdelikt, ich glaube, es wurde nicht als Mord verurteilt, ereignete sich 1993. Und es war ein Jahr, in dem eine lose Jugendclique über Monate immer wieder bei Manfred M., der zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt war, immer wieder bei ihm im Abbruchhaus vorbeikam. Also er hatte seinen Schlafplatz eben in einem Abbruchhaus und diese Jugendclique kam über Monate immer wieder da vorbei bei seinem Schlafplatz und zwang ihn, unter Gewaltandrohung und vermutlich auch Gewaltanwendung, ihnen eben Geld und Zigaretten zu geben. Und diese Überfälle geschahen in unterschiedlichen Konstellationen, aber mindestens 10 bis 15 Jugendliche wussten davon und beteiligten sich punktuell. Und bei einem dieser Angriffe hat dann diese Jugendgruppe einen Sozialhilfebescheid bei ihm gefunden. Aber Herr M. entschied sich eben aufgrund dieser Überfälle aufzuhören, eben seine Sozialhilfe abzuholen. Am 5. Oktober 1993 raubten ihn ein 15- und ein 16-Jähriger aus und forderten ihn auf, eben zum Amt zu gehen und seine Sozialhilfe abzuholen. Herr M. weigerte sich, woraufhin sie ihn zwangen, auf den Dachboden des Abbruchhauses zu gehen. Dort fesselten und knebelten sie ihn. Ihren späteren Aussagen, also die man natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, weil sie das gegenüber dem Gericht sagen, ihren Aussagen zufolge wollten sie damit quasi Druck auf ihn ausüben. Als sie dann wenige Stunden später zurückkehrten, war Manfred M. eben an diesen Fesselungen, also an diesen Misshandlungen verstorben. Und genau, ich glaube, damit beschreibt dieser Fall ganz gut, was ich mit dieser Verdinglichung meine. Also es sind Taten, denen so ein Moment der Objektifizierung schon eingeschrieben ist. Also die Instrumentalisierung des Gegenübers, die Verleugnung der Autonomie, die Wahrnehmung als austauschbar und eben die Überzeugung, verletzen zu dürfen. Und besonders in dieser Engführung der Taten, die ich hier beschreibe, dass das Gegenüber den Tätern eigentlich nur als Einkommensquelle gilt. Also dass der Raub eigentlich nur noch der eigenen Bedürfniserfüllung gilt, auch wenn es nur quasi der Kauf von einer Dose Bier ist oder so, die aber den Wert des Leben eines anderen Menschen überwiegt. Und damit ist es auch das Motiv, das die wenigste Anerkennung vor Gericht erhält, also als politisches Motiv. Also wenn das Erbeuten quasi von Geld, auch dann, wenn es nur irgendwie 2 Euro sind, im Mittelpunkt steht, wird eigentlich nie oder zumindest selten nach einem politischen Hintergrund gefragt. Und ich will das an der Stelle auch nochmal versuchen, nochmal klar zu benennen, was dieses Element von den anderen beiden Elementen unterscheidet. Also wenn ich von Vigilantismus und diesem Volksgemeinschaftsdenken spreche, dann geht es um konkrete Ablehnung und Hass dem anderen Menschen gegenüber oder gegenüber dem, was er eben verkörpert und woran er durch seine bloße Existenz die Täter erinnert. Also in vielen Fällen geht es auch um so tief sitzende Regungen wie Ekel und Abscheu zum Beispiel. Und jetzt aber in diesen Fällen, die ich unter Verdinglichung meine, also diese Fälle von Raub und Erpressung, da geht es nicht um Hass oder Ablehnung, sondern es überwiegt eigentlich Gleichgültigkeit. Also es ist Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben eines anderen Menschen, das den Tätern weniger wichtig erscheint als eben dieser kurze Weg zur Bedürfniserfüllung. Und diese Elemente, die ich beschreibe, treten teilweise in Verbindung miteinander auf, teils einzeln, teils schlagen sie während der Tat um. Also manchmal steht am Anfang vielleicht der Raub von 2 Euro eben im Zentrum der Tat und dann schlägt diese Tat in eine Misshandlung über oder um, in der das Gegenüber gehasst wird und die Täter eben Lust am Töten empfinden. Ich würde aber sagen, also von allem, was ich bisher gelesen habe, dass genau diese 3 Elemente zentral sind für tödliche Gewalt an wohnungslosen Menschen. Man könnte vielleicht noch ein 4. Element hinzufügen, das ich als Verschränkung bezeichnen würde, also die Frage nach Intersektionalität der Taten, weil zumindest Taten, also die zum Beispiel sozialdarwinistisch und antisemitisch oder sozialdarwinistisch und rassistisch motiviert sind, auf jeden Fall in ihrem Tathergang Unterschiede zu anderen Taten aufweiten. Und was ich ja am Anfang schon sagte, wenn Frauen von dieser Gewalt betroffen sind, dann gibt es immer oder fast immer einen Moment von sexueller Gewalt. Also auch da ist eine klare Verschränkung von Sozialchauvinismus und Misogynie den Taten inhärent. Genau, ich will jetzt nochmal auf den Mord an Klaus-Dieter Gericke vom Anfang zurückkommen, weil ich glaube, dass man auch daran nochmal ganz gut was zeigen kann. Weil im Fall des tödlichen Angriffs auf Klaus-Dieter Gericke verschiedene Motivkonstellationen ineinander greifen. Also die drei Täter planten, Klaus-Dieter Gericke zu verfolgen und zu überfallen, um sich dann von dieser Beute eben Alkohol kaufen zu können. Also da schlägt sich eigentlich das nieder, was ich als Verdinglichung beschrieben habe. Also der gewaltsame Raub von Geld zur eigenen Bedürfniserfüllung. Und gleichzeitig würde ich sagen, liegt ja schon in der Wahl des Opfers dem Ganzen eine sozialdarwinistische Vorstellung zugrunde. Also sie können ja nicht davon ausgehen, dass wenn sie einen obdachlosen Menschen überfallen, dass sie dem hohe Summen abnehmen. Oder ich glaube, es geht vielmehr darum, eine Tat auszuüben, die nicht oder kaum sanktioniert wird, oder also wo sie von wenig Gegenwehr, aber eben auch von wenig Ermittlungen durch die Polizei ausgehen können. Und diese andauernde Degradierung als Assi und Penner während der Tat muss auf jeden Fall auch als Teil dieser Misshandlung eben verstanden werden. Also das ist nur ein kurzer Ausschnitt aus der Akte, in dem es eben darum geht, wie der Täter beschreibt, was sie vorhatten. Also dieses Zitat, ob der Penner Geld hat, ist dafür relevant. Genau, also es geht in ihrem Denken, oder ich würde sagen, es geht hier auf jeden Fall nicht nur um Motivation, sondern auch um Legitimation des Handelns. Also es geht nicht nur darum, weil er obdachlos ist, wurde er als Opfer ausgewählt, sondern auch, weil er obdachlos ist, ist eben dieses gewaltsame Vorgehen gerechtfertigt und angemessen. Ich wollte auch nochmal auf diesen Fall zurückkommen, weil es in diese Zeit, in der sich das ereignet in Mecklenburg-Vorpommern, eine entscheidende ist. Also Klaus-Dieter Gericke ist nur einer von insgesamt 6 wohnungslosen Menschen, die in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern getötet werden. Und ich hatte schon am Anfang des Vortrags gesagt, dass eben auch sein Bruder Rainer Gericke ermordet wurde, aber auch Eckhard Rütz, der wenige Monate später eben auch in Greifswald getötet wurde. Und auf Eckhard Rütz will ich kurz zurückkommen, weil ich sagen würde, man kann die Fälle nicht voneinander getrennt betrachten. Eckhard Rütz hatte sich am 25. November 2000, also eben wenige Monate nach dem Mord an Klaus-Dieter Gericke, vor der Mensa der Uni in Greifswald seinen Schlafplatz eingerichtet, als 3 junge Neonazis ihn da entdeckt haben und ihm erst rieten, das hat dann später eine Zeugin berichtet, sich bei der Dunkelheit lieber einen anderen Platz zu suchen, und fragten ihn dann, ob er nicht, Zitat, von Kloiser gehört habe, also womit sie direkt auf diesen Mord an Klaus-Dieter Gericke anspielen. Herr Rütz wollte aber eben seinen Platz nicht verlassen und kurze Zeit später kehrten dann diese 3 jungen Männer zurück, hatten sich mit Baumstützpfählen bewaffnet, kehrten zu seinem Schlafplatz zurück und misshandelten ihn über 2 Stunden. Eckhard Rütz wurde 42 Jahre alt und verstarb noch am Tatort. Genau, und ich verweise eben auf diesen zweiten Fall eben nicht nur, um diese Omnipräsenz von Gewalt gegen Wohnungslose in dieser Zeit auch zu betonen, sondern auch, weil diese Verbindung zum Mord an Klaus-Dieter Gericke, die ja die Täter unmissverständlich klar machen, indem sie fragen, ob er nicht von Kloiser gehört habe, eben genau dieses Botschaftsverbrechen markiert. Also der Mord an Klaus-Dieter Gericke sollte eine Botschaft an alle obdachlosen Menschen sein, dass sie eben nicht da sein dürfen und dass ihnen sonst das Gleiche passieren kann. Also eine ganze Gruppe soll damit in Angst und Schrecken versetzt werden. Genau, ich komme zum Ende, aber was mich interessiert und was, wo ich mich auch freuen würde, wenn wir das diskutieren können, ist für mich die Frage, in welchem Verhältnis diese Positionen aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft, also Ressentiments und autoritäre Fantasien, in welchem Verhältnis die zu der tödlichen Gewalt stehen. Und mir scheint dafür auch der Blick auf die sozioökonomische Situation der Täter auch nochmal relevant, eben weil, und das habe ich schon gesagt, eben die Täter in vielen Fällen als abgehängt zu bezeichnen wären, also als VerliererInnen des Systems, und sie nehmen sich auch selbst als abgehängt wahr. Also sie nehmen sich selbst so wahr, dass sie eben nicht an politischen und gesellschaftlichen Prozessen beteiligt sind. Und mir scheint, als würden sie in der Tat das nachahmen, was eben die Mitte denkt und durch politische Entscheidungen auch immer wieder umsetzt. Also die Vertreibung von Wohnungslosen aus Innenstädten, ordnungspolitische Maßnahmen in Bahnhöfen gegen DrogenkonsumentInnen und die direkte körperliche Gewalt gegen eben genau diese Menschen haben am Ende dasselbe Ziel. Eben, dass diese Menschen nicht mehr da sind, dass sich die bürgerlichen Subjekte nicht mehr mit der Obdachlosigkeit und der ihr inhärenten Drohung beschäftigen müssen. Und mit dem Blick auf die Täter, die ich jetzt auch in dem Vortrag beschrieben habe, scheint es mir, als wäre das quasi eine Nachahmung der bürgerlichen Mitte, also eines Ideals, das wiederum aber auch nicht erreichbar ist und das ja auch durch eine sozial geächtete, also die sozial geächtete Tötung eines Menschen eigentlich in noch weitere Ferne rückt. Und das ist auch was, was, würde ich sagen, in der frühen kritischen Theorie und in den Autoritarismusstudien von Fromm schon elementar ist. Also autoritäre Charaktere versuchen, indem sie sich masochistisch den Herrschenden unterwerfen, eben an deren Macht teilhaben zu können. Und gleichzeitig ist aber gleichzeitig ist dem Sozialdarwinismus als Ideologie eine Vorstellung von Ordnung inhärent, also die in das Innen und das Außen trennt. Innen verortet er diejenigen, die als nützlich gelten, die wahlweise Volk, Gemeinschaft oder Wirtschaft voranbringen und außen die dieser Vorstellung eben nicht entsprechen und die als vermeintlich deviant markiert werden. Also das Individuum wird danach beurteilt, wie viel es angeblich für die Gemeinschaft leistet, wie nützlich es ist oder ob es sie womöglich zurückhält oder sogar verdirbt. Und für die Täter dient die Tat, also genau diese Gewaltausübung, die Misshandlung und Folter der Distinktion. Und so ist zumindest die sozialdarwinistische Vorstellung der Wiederherstellung einer Ordnung. Genau, die Reaktionen auf Gewalt gegen obdachlose Menschen sind eigentlich oft, sind sich ziemlich ähnlich. Also es gibt eben, und das habe ich anfangs auch gesagt, eben dieses anfängliche Entsetzen, dass sowas eben bei uns passiert oder unsere Kinder sowas tun. Und danach folgt aber ziemlich schnell so ein Vergessen. Und politische und gesellschaftliche Konsequenzen haben die Taten eigentlich nie und erst recht keine langfristigen. Die Betroffenen oder die potenziell Betroffenen werden mit den Folgen der Taten allein gelassen und am Ende bleibt eigentlich immer so ein Gerede davon, dass Jugendliche Frust und Langeweile gehabt hätten und dass wohl einfach jemand zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen wäre. An verschiedenen Orten versuchen Gedenkinitiativen dem entgegenzutreten. Meistens sind es ja eher kleinere Antifa-Gruppen oder zivilgesellschaftliche Bündnisse, die eben durch mühselige Arbeit diese Erinnerungen hochhalten, also durch das Erkämpfen von Gedenkorten, den Einsatz für die Anerkennung als Opfer rechter Gewalt, Recherchearbeit zu den Tätern, den Versuch, Kontakt aufzunehmen zu WeggefährtInnen oder Familien der Ermordeten durch Veranstaltungen und eben durch so ein jährliches Innehalten am Jahrestag, das eben ja so eine Zäsur in diesem Weiter-so schafft. Und dieses Gedenken ist, glaube ich, so ein entscheidender Einspruch gegen diejenigen, die eben die Taten von gesellschaftlicher Ordnung trennen wollen und die demonstrieren, dass das Leben von wohnungslosen Menschen nicht erinnert werden muss. Genau, und was ich immer ans Ende von Vorträgen stellen will, weil mir das wichtig ist, ist schon auch die Frage, was tun, weil politische Aufgabe wäre es, eben nicht nur zu erinnern und nicht nur die Namen zu nennen, sondern Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass eben solche Taten nicht geschehen. Und die wirksamste Maßnahme gegen Gewalt gegen wohnungslose Menschen ist ein bedingungsloses Recht auf Wohnraum. Das ist bekannt, das ist umsetzbar, das ist wirksam, das zeigen Projekte wie Housing First. Aber dafür müsste man eben zwei Dinge anerkennen. Und das eine ist, dass Obdachlosigkeit eben nicht vom Himmel fällt, also kein Naturgesetz ist, sondern Armut immer auch die Konsequenz von politischen Entscheidungen ist. Und das andere ist, dass man anerkennen müsste oder dass man vielmehr den Tod von einem Menschen für einen Skandal halten müsste und ihn nicht einfach Schulterzucken hinnehmen darf. Genau, damit mache ich einen Punkt. Ich kann auch gleich noch kurz was zu Fällen in Stuttgart sagen, wenn euch das interessiert, aber das gerne dann ohne die Aufnahme.